Wir wollen jetzt auf das Wort Gottes hören aus Jakobus 5 von Vers 13 an. Leidet unter euch jemand, der bete? Ist jemand guten Muts, der singe Loblieder? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals. Und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Eigentlich wollte ich heute über ein anderes Bibelwort sprechen, sozusagen mehr adventlich. Ich hatte das auch schon so ganz im Herzen, als ich vor 2 oder 3 Wochen über dieses Bibelwort kam und sich in mir immer stärker der Gedanke festigte, dass ich vielleicht darüber predigen sollte. Ich habe dann unseren Prediger gefragt, Michael Burg, und er hat mich sehr ermutigt. Er hat gesagt, das ist doch das Thema, das uns Gott so auf der Gemeindeleitungsklausur aufs Herz gelegt hat. Wir erinnern uns, da war es ja so ein Leitgedanke, der uns in den nächsten Monaten oder wie lange immer begleiten soll. Darf ich für dich beten? Wenn wir also heute über dieses Gebet für die Kranken sprechen, dann wollen wir das unter dieser Überschrift sehen, nicht sozusagen als isoliert, sondern im Zusammenhang: Darf ich für dich beten? Wo wir erleben, wie Gott uns auch dient durch Schwestern und Brüder und wir zum Herrn kommen dürfen mit allem, was wir haben, aber nicht allein. Jakobus macht das ja auch deutlich, dass dieses Krankengebet nicht isoliert dasteht. Wir erinnern uns, es heißt, ja, wie heißt es nochmal, leidet unter euch jemand? Leiden kann man an ganz unterschiedlichen Dingen, von Sorgen, finanziellen Problemen oder was immer es ist. Und wir haben da alle unsere Erfahrungen. Und es kann uns ja so schnell runterziehen. Und Jakobus sagt, leidet jemand, dann komme er doch mit dem, was ihn so beschäftigt, auch mit seinen Sorgen zum Herrn und gebt sie ihm dort ab. Oder ist jemand so richtig gut oben auf? Ich hoffe, einige sind von uns da, denen geht's richtig gut. Wem geht's denn heute richtig gut? Ah, dank dem Herrn, das ist doch gut, ne? Wunderbar. Und dann sagt er, dann bleib auch mit deiner Freude nicht allein, sondern komm doch mit deiner Freude auch zum Herrn. Das ist doch schön, wenn wir Kinder oder Enkel haben, ist doch schön, wenn die zu uns kommen. Guck mal, ich freue mich so, da freuen wir uns doch mit. Sollte es dem Herrn nicht anders gehen, dass er auch da so sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Und sogar solche, heißt hier, wenn wir gesündigt haben, da will ich nur nicht fragen, wer sich gerade meldet, aber das wird ja auch eine Realität sein, ist in unserem Leben so. Ich glaube, wir sind alle durch die letzte Woche nicht ganz ohne Schramm durchgekommen, fürchte ich. Und da sagt doch auch, der bleibt doch auch damit nicht allein. Bringt sie ins Licht vor dem Herrn, manchmal vor einem anderen Menschen und dann erlebt, wie der Herr zu dir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Also wir sehen das in einem ganzen Zusammenhang, steht hier, bleib auch mit Krankheit nicht allein. Ihr dürft gerne hier bleiben. Mich stört sie nicht. Ich finde das ganz unterhaltsam. Ist für mich auch interessant, was? So. Gut. Und es geht ja nicht nur um körperliche Krankheit. Das wird auch schon deutlich, wenn wir genau hinschauen bei diesem Wort im Jakobusbrief. Da steht ein Wort, das könnte man auch übersetzen mit Schwachheit. Also es geht nicht so darum, dass jemand sozusagen sich das Bein gebrochen hat, sondern unter Umständen jemand, der einfach durchhängt. Und da ist ja Seelisches und Körperliches oft sehr nahe, das wissen wir. Wenn wir seelisch durchhängen, dann kriegt uns auch irgendwann wieder ein Bacillus. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Für die ganze Bandbreite von Schwachheit und Krankheit, bleib nicht allein. Jakobus ermutigt uns also, dass wir damit nicht alleine fertig werden, sondern dass wir zu dem kommen, der unser Heiland ist. Das ist ein wunderbares Wort, Heiland. Manch in den modernen Übersetzungen steht immer Retter. Aber bei Heiland ist ja mehr drin. Da ist auch dieses Wort nicht nur, dass er uns sozusagen rausreißt aus der direkten Gefahr, sondern dass wir bei ihm auch heil werden. Heiland. Einer, der uns nicht anschnauzt, warum hast du wieder deinen Fehler gemacht, sondern einer, der wirklich auch behutsam mit uns umgeht und uns heilt. Und wenn wir schwach sind, dann ist es ja so, dass wir da nicht unter Umständen besonders fromm werden, sondern, das weiß man aus der Seelsorge, dass es auch ganz liebe und fromme Geschwister gibt, die sagen, ich konnte eigentlich nicht mehr beten. Und an der Stelle nützt es nichts, wenn man sagt, aber du musst ja. Sondern dann ist es gut, wenn jemand kommt und betet mit ihm. Ich erinnere mich an eine Schwester, die ich besucht habe in einer schweren Depression es war sehr lange, es dauerte glaube ich ein Dreivierteljahr. Ich bin da hingegangen und habe immer gedacht, also das kannst du dir wohl auch schenken. Das ist einfach nichts. Du betest da und du sagst dir was, du hast den Eindruck, das prallt ab, das perlt ab, da kommt gar nichts an. Und als ich dann nach einem Dreivierteljahr wirklich von jetzt auf nachher sehr schnell gesund wurde und irgendwann haben wir mal miteinander geredet und dann sagt sie, du, ich wollte dir danken. Es war so gut, dass du da warst. Ich habe immer gedacht, das ist alles Quatsch, was du da machst. Da kommt nichts an. Sie konnte es auch nicht zeigen in diesem Moment, nicht mal zeigen, dass bei ihr was angekommen ist. Aber es war gut für sie, so gut zu jemand haben. Und das ist irgendwo doch noch tiefer als in ihrer Seele angekommen. Der hat sie in diesem Moment, so wie es eben ging, mit zum Herrn mitgenommen. Zu solchen Schwestern und Brüdern sagt Jakobus, wenn ihr es nicht mehr zu Jesus schafft, vielleicht auch nicht mehr zur Gemeinde, wenn ihr es nicht schafft zu beten, dann ruft doch die Ältesten, damit sie euch mitnehmen. Wir wissen ja nicht, von wem damals in Kapernaum, in der Geschichte, die wir vorhin gehört haben, die Initiative ausging. Vielleicht sind die Freunde zu dem Mann gegangen und haben gesagt, du, da kommt Jesus, von dem haben wir tolle Sachen gehört. Willst du nicht hin? Sollen wir dich hinbringen? Vielleicht war es er auch, der gesagt hat, bringt mich doch zu Jesus. Und sie nehmen ihn dann und ich weiß nicht, wie begeistert der Hausbesitzer war. Ich weiß nicht, ob es Jesus oder Petrus gehörte, als sie ihm das Dach kaputt machten. Und dann legten sie ihn vor Jesus hin. Jesus, da hast du den Salat. Jetzt mach mal. Wir können nichts anderes als ihn bis zu dir hinbringen. Und dann ist unsere Aufgabe erledigt. Das ist eigentlich das, worum es geht. Nicht, dass da Älteste sind als die Obergurus, die eine besondere Kraft haben oder so, sondern die Sanitäter, die zu Jesus tragen. Mehr sollen und mehr können wir nicht tun, als den Krankentransport übernehmen. Darf ich für dich beten? Das ist ja so die Frage, wie sie vielleicht die vier zu gesagt haben zu ihrem Freund, dürfen wir dich zu Jesus tragen? Man kann sagen, nein, danke schön, will ich nicht. Das tue ich mir nicht an, womöglich hinterher enttäuscht zu werden. Oder er kann sagen, okay, wenn ihr es wagt, dann wage ich es auch. Darf ich dich im Gebet mitnehmen zu Jesus und ihm dort vor die Füße legen? Drei Fragen sollen uns heute leiten. Die erste, was erwartet Gott dabei von uns, wenn wir jemanden so im Krankentransport für ihn bringen und für ihn beten? Was verspricht er uns? Und wer ist zu diesem Dienst gerufen? Okay, drei Fragen. Erste Frage, was erwartet Gott von uns? Es wäre ja interessant, mal ein Brainstorming jetzt zu machen. Was erwartet Jesus von uns, wenn wir um Heilung beten? Ich will jetzt nicht dieses Brainstorming machen, aber ich bin ja schon eine Weile auf der Welt und weiß, welche Antworten so kommen. Also es muss ja schon was Ernstes sein, bevor man die Ältesten ruft, nicht? Wegen Lappalien kann man ja auch zum Arzt gehen, ne? Oder es muss andererseits etwas sein, wofür ich aber doch noch genug Glauben habe, dass ich mir das vorstellen kann. Eigentlich geht es ja immer bei diesem darum, was kann ich mir vorstellen, was Jesus tut. Und ja, möglichst sollte man nichts ausgefressen haben, jedenfalls nicht in der letzten Zeit. Oder anders ausgedrückt, da sollte keine unvergebene Sünde im Raum stehen. Naja, und wenn man darüber nachdenkt, also da fällt einem doch immer was ein, oder? Beinahe immer. Und vielleicht ist es auch schon länger her. Also ich weiß nicht, so mit dieser Geschichte, da muss ich vielleicht erst noch mal eine Weile Buße tun, bis ich zum Herrn kann. Was erwartet Gott von uns? Jedenfalls spielt keine der eben genannten Voraussetzungen eine Rolle. Ich sehe nicht, dass Jesus zu dem Gelähmten sagt, na, was hast du ausgefressen? Was hat dich auf diese Liege gebracht oder so? Und auch nicht zu den Trägern. Habt ihr auch die reinen Hände, um ihn zu mir zu bringen? Oder habt ihr das gelesen? Ich habe das nicht gelesen. Es sind zwei Dinge, die Jakobus hier anordnet. Sie sollen mit Öl salben und über dem Kranken beten. Im Namen des Herrn. Mehr nicht. Ja? Sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und dann, ja, das ist es. Man kann sogar, wenn man genau hinschaut, vielleicht so übersetzen, sie sollen über ihn beten, nachdem sie ihn mit Öl gesalbt haben. Aber ich nehme an, dem Herrn liegt an der Reihenfolge nicht so viel. Wir wollen diese beiden Dinge anschauen. Salben mit Olivenöl. Darum geht's ja, nicht mit Margarine. Salben mit Olivenöl gehört sozusagen in der damaligen Zeit zum medizinischen Standard. Olivenöl, das war die Universalmedizin. Die hatten noch nicht so viel in ihrer Apotheke. Also Olivenöl, das kann man schon mal immer nehmen, das ist nie verkehrt. Und wenn Jakobus hier vom Salben spricht, dann macht er so einen feinen Unterschied. Es gibt ja zwei Worte für Salben im Griechischen. Das eine kennen wir von unserem Namen Christus. Wenn wir Christen sind, dann sollten wir allem im Heiligen Geist Gesalbte sein. Gesalbte, ne? Okay? Das ist die eine Salbung. Und die andere ist Aleifo. Das ist sozusagen die medizinische Behandlung. Die Salbung eben in einer Krankenpraxis, wenn man das sagen soll, oder auch aus der Hausapotheke. Stellen wir uns die Ältesten vor, die kommen, die werden also angewiesen, bevor sie über dem Kranken beten, sollen sie im Namen des Herrn eine medizinische Behandlung geben. Okay? Das ist ja gut, da wird schon eine Frage mal ganz klar gestellt, beantwortet. Also diese Diskussion, darf man denn noch beten und zum Arzt gehen zusammen oder danach oder sowas, das ist einfach obsolet. Das gehört hier in der Schrift ganz deutlich zusammen, weil Gott unter allen Umständen heilen will. Jesus ist der Heiland, der will heilen und er benutzt, was immer geht. Und darum ist das ganz in Ordnung, dass wir natürlich zum Arzt gehen. Jetzt allerdings noch ein Akzent dazu. Im Namen des Herrn. Das heißt, da wird diese medizinische Behandlung ihm unterstellt. Da wird der Arzt, zu dem wir gehen, zum Deputy des Herrn ernannt. Das sind jetzt deine, das ist dein Arzt, Herr. Und das ist deine Krankenschwester. Und du bist der Chefarzt. So könnte man das hier ausdrücken. Und dann heißt es über dem Kranken beten. Es ist interessant, über dem Kranken, da steht nicht für den Kranken, über dem Kranken. Es muss etwas anderes sein. Das heißt, über dem Kranken wird der gute Wille aus Gottes ausgesprochen. Einfach das Wort Gottes ausgesprochen, was Gott will. Dazu kann man dann am besten natürlich Verheißungen nehmen, die der Herr in seinem Wort gibt. Auch Worte, die der Heilige Geist uns schenkt. Aber es geht nicht so sehr auch nur um eine Fürbitte, sondern es geht, dass wir den Willen Gottes über ihm erklären. Nehmen wir mal das Vaterunser. Da kann man schon mal sich dran langhängeln. Dein Name werde geheiligt. Was immer du tust, Herr, soll dich ehren jetzt. Tu etwas, was dich ehrt. Deine Königsherrschaft soll kommen. Dass du regierst jetzt in dieser Situation, in dieser Person. Und was immer du tust, das soll dein Wille sein. Wie im Himmel, so auf Erden. Und da ist natürlich jetzt unser Glaube gefragt. Kann man ja fragen, gibt's im Himmel Schnupfen? Nein, ich habe im Moment einen. Aber mir tut er nicht so ganz weh. Also ich habe aber auch den Herrn gebeten, dass es heute weist vorüber ist. Und ihr seht, es geht ja einigermaßen. Und der Kranke, was soll der tun in der Zeit? Der soll da liegen. Mehr ist jetzt nicht verlangt von ihm. Nicht so, ich nehme nichts an, sondern eher so, Herr, ich empfange jetzt, was Menschen mir geben. Ist vielleicht auch gut, wenn Menschen für uns beten, dass wir mal selber aufhören zu beten. Wir müssen das nicht mitmachen. Wir können uns mal fallen lassen und das Gebet anderer empfangen. Und nicht immer noch krampfhaft halten, ich muss dem Herrn aber auch was sagen, sonst kommt er damit nicht klar. Einfach im Glauben empfangen auch, hören, was jetzt Gott tut, auch vielleicht fühlen, was Gott jetzt an mir tut. Und was ist mit dem Glauben dabei? Es heißt ja dann, das Glaubensgebet wird dem Kranken retten. Also wenn ich das richtig sehe, ist Glaube, wenn überhaupt, hier vor allem gefragt, ich sage wenn überhaupt, damit wir nicht gleich so ein Riesending draus machen, bei denen, die beten, nicht bei dem Kranken. Natürlich, ich weiß, Paulus schaut, ob jemand Glauben hat. Das ist sehr wichtig. Aber wir können einen Kranken nicht unter Druck setzen. Nun glaubst du auch ja, dem tut alles weh. Der ist mit seinen Schmerzen genug beschäftigt. Deswegen kommt er ja zu den Ältesten, weil sein Glaube so mini ist. Und weil er das vielleicht im Moment gar nicht kann. Und wenn wir an die Geschichte mit Jesus sehen, da heißt es ja, als Jesus ihren Glauben sah, er hat nicht geguckt, bei dem Mann da hat er wahrscheinlich gar nicht viel gesehen, aber er sah die vier, die ihn zu Jesus gebracht haben, und er sagte, diesen Glauben. Und das war vor allem ein getaner Glaube, nicht ein gefühlter. Wir neigen oft zu sagen, habe ich einen gefühlten Glauben, glaube ich heute richtig. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob da noch ein Knopf ist. Also, wir werden das sehen. Ja? Ihr versteht, so machen wir das ja manchmal. Und dann sind wir sofort wieder vollgefangen in unseren Zweifeln und Bedenken. Ich weiß nicht, was die gefühlt haben. Die haben vielleicht gedacht, das wird auf jeden Fall eine dicke Rechnung, die wir kriegen, wenn wir das Dach kaputt machen. Das wusste ich. Und vielleicht haben sie gesagt, darf mir keiner erzählen, was für ein Quatsch wir heute hier machen. Aber sie sagen, wir lassen uns nicht abbringen, wir bringen den zu Jesus. Und dann ist es sein Problem, was er tut, nicht unseres. Sie gehen das Risiko ein, auf der Nase zu liegen. Das heißt, ein getaner, ein riskierter Glaube. Und ich kann euch so mal bezeugen von mir, oder muss das auch bezeugen, ich erinnere mich so manches Mal auch, wo ich für Kranke beten durfte. Einige Mal, wo ich wirklich gedacht habe, ich stehe neben mir. Ich hatte das angeleiert und habe gesagt, wir wollen gerne für dich beten. Und dann stehe ich da mit einem oder zwei Brüdern oder wer es immer war. Und bei mir ist alles weg. Alles weg. Und ich habe nur gedacht, Herr, ich mache das jetzt, weil du das gesagt hast. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich Glauben fühle, das ist ein schwieriges Geschäft. Ich tue das nicht, weil ich mich jetzt so gläubig fühle, sondern weil du gesagt hast, hier zum Beispiel, die Ältesten sollen das tun. Kommen wir zu Punkt 2. Wir haben gesehen, was wir tun sollen. Nun kommt das Zweite, was will denn Gott tun? Das ist eigentlich die Sache, die mich draufgebracht hat, das heute mit euch zu teilen. Ich habe nämlich etwas Wunderbares an dieser Stelle erlebt, was uns auch sehr entkrampfen kann. Denn wir haben ja oft die Frage, wenn wir für jemand beten oder wenn wir Gebet bitten und das klappt nicht, dann stürzen wir einen anderen in Glaubenszweifel, bringen uns selbst in Schwierigkeiten. Ist es nicht besser, dann lieber ein bisschen auf Sicherheit zu gehen? Das ist eine gute Frage. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir irgendwie Leuten an der Nase rumführen sollen. Das ist nicht die Sache. Aber ich kann das verstehen, dass wir sagen, kann ich das denn jetzt? Darf ich das so sagen? Da haben wir eine hohe Verantwortung. Ich habe hier einige Antworten gefunden. Das erste ist natürlich, was Gott tut, ist Gottes Sache. Wir haben nicht mehr zu tun, als den Krankentransport zu erledigen. Wir sollten auch nicht tun. Wir sollten nicht schon vorab sagen, Jesus wird das und das tun. Es sei denn, wir haben eine ganz spezielle Zusage des Heiligen Geistes. Wir sind nicht Jesus, ne? Wir sind das DRK, hätte ich beinahe gesagt. Und dann ist er an der Reihe. Aber nun ist das Schöne, dass wir hier sehen bei Jakobus, unsere Angst, wird Jesus das tun? Er wird mehr tun, als ihn gesund machen. Verstanden? Er wird mehr tun. Und das fand ich enorm ermutigend. Es ist eine große Ermutigung, dass wir frei für Kranke beten können und Kranke das auch bitten dürfen, ohne unter Druck zu sein, wenn es jetzt aber nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Jesus wird mehr tun, als ihn gesund machen. Wie komme ich darauf? Als ich die Stelle vor einigen Wochen las, ist mir aufgefallen, wie doppelbödig Jakobus formuliert. Er sagt nämlich nicht, und das Gebet des Kranken wird des Glaubens wird den Kranken gesund machen. Steht da gar nicht. Es wird ihn retten. Merkt ihr das? Und dann auch nicht, er wird wieder auf die Beine, sondern der Herr wird ihn aufrichten. Ich könnte auch setzen, er wird ihn auferwecken. Das sind also zwei Worte, die über die medizinische Wiederherstellung weit hinausgehen und die wir erwarten dürfen als Versprechen, wenn wir für Kranke beten. Der Herr will ihn retten und er will ihn auferwecken, aufwecken, aufrichten. Jakobus hätte ja auch sagen können, einfach gesund machen statt retten. Aber es liegt ihm der, dass der Herr tut mehr in einem größeren Zusammenhang. Egal, wie es ihm hinterher geht, wie er sich fühlt, wir haben die Verheißung, dass der Herr ihn retten wird. Ist das nicht gut? Und ich erinnere mich an ein Wort eines bekannten Mannes, der sehr viel über Krankenheilung geschrieben und auch gedient hat. Er hat einen Satz gesagt, der hat sich mir eingeprägt als ein Leitwort. Wenn du für einen Kranken betest, und er spürt, dass Gott ihn liebt, dann hast du gut gebetet. Punkt. Punkt. Ja? Das ist angekommen. Merkt ihr, das ist etwas von dem Horizont, den Jakobus auch hier hat. Nicht gleich, und jetzt checken wir mal davon, wie hoch das Fieber ist, sondern zunächst einmal, er spürt die Liebe Gottes. Und Schwestern und Brüder, ich könnte jetzt nicht eine, sondern eine ganze Reihe von Geschichten erzählen, die das bestätigen, wie oft sogar Ungläubige, die irgendwie Zeugen solchen Gebets waren, von der Liebe Gottes berührt wurden. Und sie bekamen was mit, das werden sie nie wieder los. Sie haben in diesem Moment Gottes Wirken an ihrem Herzen miterlebt. Und das kann sie so unruhig machen, bis sie selbst kommen. Es ist eher so, wenn wir für Kranke beten, dann wird Gott retten. Und in vielen Fällen, möglichst in allen, dürfen wir erwarten, dass aus dem großen Kapital der ewigen Rettung schon einige Zinsen kommen für das zeitliche Wohlbefinden. So rum wird's. Das Entscheidende ist die Rettung, und davon kriegen wir jetzt schon und dürfen wir jetzt schon auch Zinsen erbitten, wenn wir füreinander beten. Kommen wir zum zweiten, aufrichten. Das ist ja auch mehr als auf die Beine stellen. Das Wort, das hier steht, ist dasselbe Wort, das steht, wenn die Bibel von der Auferweckung des Herrn aus dem Tod berichtet. Das heißt, Gott hat ihn nicht nur aufgerichtet, nun steh mal wieder, sondern er hat ihn erweckt vom Tod. Hört ihr? Da ist ein größerer Horizont. Gott will das Größere tun. Er will nicht nur eine Lebensverlängerung diesem Mann schenken oder dieser Frau, sondern er will ihm das ewige Leben schenken. Er will ihn geistlich auf die Beine bringen. Auch da ist es so, dass sozusagen aus dem Kapital des Evangelischen, des ewigen Lebens Zinsen kommen, wo ein Mensch plötzlich neuen Mut hat, wo Hoffnung in sein Leben kommt. Ganz egal, wie es ihm äußerlich jetzt gerade gehen mag. Und dann kommt noch eine Zusage, die der Herr hier macht. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben. Boah. Das ist wie eine Illustration zu dem, was wir im Markus-Evangelium gelesen haben. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Dir sind deine Sünden vergeben. Halte mal, sagen wir Jesus, so einfach geht es nicht. Hast du ihn gefragt, ob er Buße tut und auch recht bereut? Hat er ganz vergessen, oder wie ist das? Gar nicht. Ich denke, der Herr hat natürlich sein Herz gesehen und wusste, wie er ihm seine Sünde im Grunde leid war. Aber vielleicht war er einer, der hat sich gar nicht rausgetraut mit seiner Sünde, so wie es ja uns oft auch geht. Es ist ja manchmal sehr schwer, auch zu jemandem hinzugehen und sagen, komm, ich bekenne dir mal auch und dem Herrn, was ich da war in meinem Leben. Das ist nicht so einfach, Geschwister. Viele Christen trauen sich das lange, lange gar nicht. Und immer wenn der Herr dazu Gnade gibt, fällt es einem nicht leicht. Das kann ich auch bezeugen. Und mir geht es auch nicht leicht. Der Herr geht ihm sozusagen voraus. Und bevor der den Mund aufkriegt, Herr Jesus, es tut mir auch leid, spricht er ihm zu, du, dir sind deine Sünden vergeben. Ich stelle mir vor, dass es ihm hinterher ganz leicht war und sagt, stellt euch vor, so war es früher. Und der Herr hat mir alles vergeben. Jetzt kann ich sogar über meine Sünde sprechen, weil sie ja vergeben ist. Der Herr hat mir zugesagt. Ich denke, es ist klar, dass wir das nicht einfach so als ein Blankoscheck ist alles gut. Ich glaube, dass der Herr schaut, ob es uns im Herzen leid ist. Und ob wir loslassen wollen. Und wir sagen, Herr, ich will das doch gar nicht. Ich lasse es los. Befrei du mich von dieser Sünde, vielleicht auch Sucht manchmal. Diesen Wunsch müssen wir ihm schon sagen, Geschwister. Er wird es nicht gegen unseren Willen tun. Wir müssen loslassen. Und wir müssen auch, und das ist fast noch wichtiger, wir müssen die loslassen, die wir in Schuldhaft haben. Hast du jemand eingesperrt? Doch, nicht jeder, aber sicher nicht so wenige. Die haben ein Gefängnis hier drin. Da habe ich jemand in Schuldhaft. Ich werde ihn ja irgendwann rauslassen, aber noch nicht. Der muss noch ein bisschen schmoren. Der hat mir das und das angetan. Den lasse ich da drin schmoren. Er sagt, schwierig. Ich kann dir nicht deine Sünden vergeben, wenn du dieses Gefängnis nicht aufmachst und lässt ihn raus. Es gibt dann sehr viele Beispiele, wie Menschen in dem Moment, wo sie jemanden rausgelassen haben aus diesem Gefängnis, das sind in der Regel ganz nahe liebe Menschen, Eltern, Brüder, Schwestern, Ehemänner, Ehefrauen und so weiter. Das sind die ganz nahen Freunde, Brüder. In dem Moment, wo Menschen dieses Gefängnis aufgemacht haben, hat Gott nicht nur ihnen zugesagt, dir sind auch deine Sünden alle vergeben, sondern Es passiert Heilung. Meistens ganz ungefragt, da betet dann gar nicht jemand um Heilung, sondern die passiert einfach. Sozusagen, sie wurde nur aufgehalten die ganze Zeit, weil da jemand sein Gefängnis nicht aufgemacht hat. Kommt zum Dritten. Das ist sehr kurz zu eurer Beruhigung. Wer ist zu diesem Dienst berufen? Bevor ich auf diese Frage direkt antworte, möchte ich nochmal zurückfragen, etwas, was wir uns oft sagen. Geht's nicht auch allein? Kann ich nicht auch allein zu Jesus kommen? Ne? Kann ich doch besser mit mir abmachen? Ich mag das nicht und so weiter. Geht's auch allein?
Ja, geht allein.
Geht allein. Also ich erzähle mal von mir. Ich hatte ja früher nicht so ein schönes neues Auto wie jetzt, sondern so alte, meistens auch in der Studentenzeit. Und der Akku war auch nicht so besonders neu meistens. Und es passierte im Winter nicht einmal, statt nochmal, das war's dann auch schon. Ja, was habe ich gemacht?
Ja, stark.
Tür auf. Vor allem mit dem DKW, der Zweitakter, ging das besonders leicht, weil er ja nicht so eine hohe Kompression hat. Angeschoben und dann reingesprungen, zweiter Gang. Was soll ich euch sagen? Es hat manchmal geklappt. Manchmal habe ich es geschafft. Öfter war ich geschafft. Bis es dann jemand gesagt hat, Starthilfekabel hatten wir es noch, könnt ihr mich anschieben? Heute würde man sagen, kannst du mir eben mal Starthilfe geben? Ich schaff's nicht alleine. Eigentlich geht's darum, das Gebet füreinander ist, dass jemand kommt sozusagen, dessen Glaubensakku, jetzt rede ich mal so dumm, ist nicht ganz so leer wie meiner. Ich bin so tief im Problem drin, ich kann gar nicht. Ich bin immer in meinen Sorgen und allem gefestigt. Und da ist jemand, der hat ein bisschen mehr Distanz und der kann auch ein bisschen leichter für mich beten. Und er hält sozusagen den Glaubensakku ran und das hilft mir, dass ich irgendwann dann auch mitbeten und empfangen kann. Wer ist zu diesem Dienst berufen? Hier ist ja von den Ältesten berufen, die Rede. Sind die Ältesten nun also die Superhelden, die für die Gemeinde das zu erledigen haben und wir staunen, wie toll sie das machen? Dagegen spricht schon, was in Matthäus 16 steht, da sagt der Herr, die Zeichen der Menschen, die an mich glauben, werden sein. Und nun kürze ich ein bisschen ab. Sie werden Schwachen oder Kranken, da steht dasselbe Wort wie hier bei Jakobus, die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist eine ganze Bandbreite, was Wohlbefinden hat. Aber sagt, das ist sozusagen das ganz Normale, was alle Gläubigen haben. Hebt mal eure Hände hoch, guckt die an. Das ist mit diesen Händen zu machen im Namen des Herrn. Okay? Und warum halten wir uns nicht manchmal an die Gebrauchsanweisungen, die der Herr sagt? Weißt du, warum Hände? Weißt du, warum Öl? Keine Ahnung. Es braucht bestimmt beides nicht. Aber die Jünger haben beides getan. Nicht zwangshaft, gesetzlich. Aber warum tun wir manchmal nicht einfach, was der Herr sagt? Nicht, weil wir meinen, da sind besondere Kräfte drin, sondern weil der Herr gesagt hat, es tut auch dem Kranken gut, wenn er spürt, da ist jemand neben mir. Punkt, Ende. Warum nun die Ältesten? Ich habe eine ganz einfache Antwort gefunden. Die Ältesten werden hier besonders genannt, weil sie zwar in ihrer Mehrzahl sicher nicht die Gabe der Heilung haben. Hier steht auch nicht, dass die Ältesten die Gabe der Heilung haben. Die Ältesten haben in der Regel nicht die Gabe der Heilung. Aber sie haben auch keine Ausrede. Patch. Steht ihr? Sie werden hier genannt. Älteste. Sind ja die Mehrzahl heute nicht da. Ihr tut das nicht, weil ihr sagt, ich habe die Gabe der Heilung. Sondern es ist euer Job. Es wird gar nicht so viel definitiv gesagt, was Älteste zu tun haben in der Gemeinde. Es ist eines der wenigen Dinge, die ausdrücklich gesagt werden, die Älteste tun sollen. Wenn sonst niemand da ist, dann sollen auf jeden Fall die bereit sein zum Gebet. Und zwar nicht als Ersatz für andere, sondern damit ihr seht, okay, der hat nicht die Gabe der Heilung. Der tut es im Namen des Herrn. Dann kann ich es auch im Namen des Herrn, oder? Es ist eigentlich so, um nochmal mich mit dem Auto vorzusagen, wie wenn ich da stehe und mein Akku geht nicht. Und einer sagt, keine Zeit. Einer sagt, mein Akku ist zu schwach, kann ich nicht. Das ist wahr. Aber wenn der ADAC kommt, der muss halten, oder? Versteht ihr? Das ist die Ältesten. Das sind die, wenn alle anderen nicht da sind, dann sollen sie das auf jeden Fall auch tun. Darf ich mit dir beten? Das ist eine große Weite füreinander. Auch auf eine ganz einfache Weise, wo wir zu Hause sind, so in der Familie oder wo immer das jemand offen ist dafür. Und wir wollen uns sehr ermutigen lassen. Und wenn wir niemand anders haben, dann wollen wir zu den Ältesten gehen. Oder heute zu den Geschwistern, die nachher gleich da hinten stehen werden. Und bereit darf ich für dich beten. Mit der ganzen Bandbreite. Man kann da hinkommen und sagen, ich habe dieses Problem, mir tut's da weh. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, du, ich will einfach, dass du für mich betest. Ich sag dir gar nichts. Und wir gucken mal, was der Heilige Geist dir so ins Herz und in den Mund gibt. Ich möchte uns sehr herzlich einladen. Wir wollen diesen Dienst tun, wir wollen bereit sein. Wir laden ein, jeder, der sagt, das würde mir jetzt gut tun, der ist eingeladen, dieses Gebet zu empfangen. Wir anderen wollen den Herrn anbeten und ihn loben, einen Raum des Lobpreises schaffen, in dem wir auf ihn schauen und nicht auf unsere Probleme. Und das ist dann auch ein Freiraum, in dem der Herr uns segnen und heilen kann. Lasst uns dazu aufstehen, so wie der Herr doch auch zu dem Gichtbrüchigen gesagt hat, steh auf.